Katrin Klüver-Eschbuck ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Rüdiger Bachmann, Lukas Vogelsang und zugeschaltet aus Los Angeles und Mexiko Jürgen Schmieder und Klaus Ehringfeld. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute viel vorhaben, eine Reise um die Welt sozusagen, begrüßen aber zunächst mal eine, die zu uns gereist ist. Katrin Klüver-Eschbuck war uns kürzlich noch aus New York zugeschaltet, meine ich. Oder so, exzellente Gesprächspartnerin, wenn es um Amerika geht, die oft nur einen Satz braucht, um klarzumachen, was Sache ist, zum Beispiel diesen hier. Der letzte Quartalsbericht zeigt, die Amerikaner frühstücken nicht mehr bei McDonald's. Okay. Was heißt das? Das ist nichts anderes, sagt sie, als eine harte Statistik, nämlich die offizielle Hungerstatistik, wenn man so will, bedeutet, dass 20% der Amerikaner, die weniger als 50.000 im Jahr verdienen, mittlerweile tatsächlich keine regelmäßigen Mahlzeiten mehr haben. Okay. Wie kann das sein im reichsten Land der Welt? Und viele andere Fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Herzlichen Dank.
Ja, und wie kann das sein, wollen wir Rüdiger Bachmann fragen. Wie kann das sein in einem Land, das gerade einen Börsenboom erlebt, dessen Wirtschaft um, glaube ich, 3-4% wächst, Zahlen, von denen wir hierzulande träumen. Er ist Ökonom, der in Amerika lehrt und sagt, Trump hat sich mittlerweile vollkommen entkoppelt von den einfachen Amerikanern. Der bereichert sich einer auf eine obszöne Weise. Und das Tragische ist, sagt er, ist interessant, Trump hätte nur ein paar Dinge beachten müssen und er wäre ein sehr erfolgreicher Präsident geworden. Wie das? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Von Rüdiger Bachmann stammt übrigens auch der schöne Satz, ich war wirklich leidenschaftlicher Fußballfan, aber seitdem die FIFA entschieden hat, noch korrupter zu werden, habe ich keinen Bock mehr. Und wir sind sehr neugierig zu hören, wie Lukas Vogelsang das sieht. Kaum einer kann so schön über Fußball schreiben wie dieser Mann, der über die WM sagt, die USA erinnern mich gerade so ein bisschen an die Familie, die schon vor Monaten alle Nachbarn zum Grillen eingeladen hat. Und plötzlich kommt leider auch der rassistische Onkel, der mit der Schrotflinte an der Tür steht und die Hälfte der Nachbarschaft einfach nicht mehr durchlässt. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, und weil diese WM so viele schöne Schauplätze hat, so viele schöne Geschichten, sind wir zudem verbunden, da sehe ich ihn schon, mit Jürgen Schmieder, der uns aus Los Angeles zugeschaltet ist, uns hier in der Sendung in sehr schöne Erinnerung durch ein sehr lustiges Buch, ich glaube mehr als 10 Jahre her, in dem er schildert, wie es ist, ein Jahr lang vollkommen gesetzestreu zu leben und in dem er am Ende sogar seine eigene Frau wegen nächtlicher Ruhestörung verklagt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und wir sind verbunden mit Klaus Ehring.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Klaus Ehringfeld, der uns aus Mexico City zugeschaltet ist, da sehen wir ihn schon, eigentlich Köln, glaube ich, aber seit langer Zeit als freier Lateinamerika-Korrespondent unterwegs, schreibt tolle Reportagen und in einer heißt es mit Blick auf Mexiko, das hier sind Weltmeisterschaften unter Kriegsbedingungen. Das muss man mal ein bisschen erklären. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das alles klappt. Vielleicht gehen wir gleich zu Beginn zu Jürgen Schmieder nach Los Angeles. Herr Schmieder, die erste WM-Woche neigt sich dem Ende entgegen. Wie fällt denn Ihre erste Zwischenbilanz aus, wenn Sie mal so das Atmosphärische beschreiben würden? Das können Sie so gut.
Ich glaube, und plötzlich schwappt eine Laola durchs Stadion am Montag beim Iran-Spiel. Also ich glaube, hier im Cluster Südkalifornien, Westmexiko wird die komplette Ambivalenz dieser WM spürbar. Du hast die Patriotism Party der Amerikaner letzten Freitag. Dann hast du hier die Mexikaner, die in L.A. leben und natürlich auf ihr Land schauen, sich freuen, dass sie einen guten Auftakt hatten. Und dann hattest du natürlich am Montag die vielleicht heikligste Partie bisher, Iran gegen Neuseeland.
Mhm. Sie haben die begleitet. Ich bin über einen Text von Ihnen gestoßen in der Süddeutschen Zeitung, für die Sie regelmäßig schreiben. Die Exil-Iraner bezeichnen die Spieler im Stadion, Achtung, als Terroristen. Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ging beim Training los. Die haben bei LA Galaxy trainiert. Dann waren die Spieler im Stadion und plötzlich hörst du Rufe von draußen. Ihr seid Terroristen, ihr gehört nicht hierher, ihr repräsentiert nicht dieses Land und dann schaust du nach draußen und dann stehen sich Leute in grün-weiß-roter Kleidung gegenüber. Auf den ersten Blick schauen die alle aus wie Fans des Iran und plötzlich brüllen die aufeinander ein. Also die sehen, die Fußballer, die hier sind, repräsentieren das Regime, das sich ja noch immer im Krieg mit den USA befindet. Und die anderen repräsentieren quasi die Flagge, wo der Löwe und die Sonne drauf ist. Mhm. Und die waren gestern auch im Stadion zu sehen. Und bei diesen Menschen ist es ja eher so, weil sie die Fußballer für Terroristen halten, freuen die sich, wenn Neuseeland ein Tor schießt. Und deshalb Wahnsinn. War dieser Moment gestern so wichtig irgendwie, wenn 70.000 gemeinsam plötzlich eine Laola veranstalten, kommt so am schlimmsten Tag deines Lebens, wenn du zum Fußball gehst und dein Sohn schießt ein Tor, dann jubelst du für eine Minute und genau das ist gestern oder am Montag passiert, eine Minute Fröhlichkeit und Freude.
Mhm. Ist das der Grund, Frau Klüver-Eschbrück, warum Sie sagen, 94, da haben die Amerikaner diese WM angenommen, aber jetzt kommt so viel zusammen und so eine richtige Euphorie macht sich da bis dato nicht breit. Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich glaube, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich war 94 tatsächlich in den USA und wir haben, ich weiß noch, auf kleinsten Kellerfernsehen in New Jersey geschaut und dann auf der Straße gestanden und gefeiert mit ganz unterschiedlichen Geschichten, Gesichtern und Menschen aus aller Welt. Also ne, dieses E pluribus unum aus vielen eins, das Nationalmotto der USA, da wirklich sehr ausgelebt. Und to be fair, jetzt sind die Spiele auch noch in Mexiko und Kanada. Es ist nicht diese starke Verdichtung wie 94. Aber, und ich bin natürlich sehr stark in Kontakt mit meinen Verwandten und Freunden in Boston, meiner einstweiligen Heimatstadt, da, wo die Mannschaften hinkommen, die einen Nationalstolz auf eine andere Art und Weise mitbringen. Die Schotten sind in Boston, die Franzosen sind in Boston. Die Schotten haben gestern oder vorgestern, vor einigen Tagen in jedem Fall, einen schottischen Zug angeführt zum Fenway Stadium. Das ist das Herz vom Bostoner Dasein, nämlich das große Baseballstadion, mit Schottenrock und Dudelsack. Und man hatte das Gefühl, die ganze Stadt...
War auch Alkohol im Spiel?
Ja, vermutlich. Aber man hatte trotzdem das Gefühl, die ganze Stadt lief hinterher. Ja, ja. Und tatsächlich im Stadion spielten sie schottische Lieder rauf und runter. Es wird immer Sweet Caroline gesungen, die Melodie, die alle mitsingen können. Also man hat punktuell sehr wohl das Gefühl, dass sie die Ideen einer Weltmeisterschaft sehr wohl überschwappen.
Und die Gastronomen, das habe ich mich gefragt in den USA, die machen auch abends in Amerika, sind doch...
Sperrstunden, ja.
So, relativ schnell, alles hochgeklappt, Feierabend, Schluss.
Ja, genau.
Haben die jetzt länger auf?
Ja, in Boston haben sie tatsächlich jetzt eine Stunde länger auf. Das fanden aber die Bostoner Gastronomen interessanterweise gar nicht so spannend, weil sie das Gefühl hatten, um drei liegen im Zweifel die Leute sowieso schon unterm Tisch, das lohnt sich gar nicht mehr. Und das haben sie dann tatsächlich skeptischer gesehen. Das war aber zwei Tage, bevor alles losging. Okay. Also das mag sich jetzt geändert haben, wie Rüdiger Bachmann sagte, wenn jetzt alle ständig durch die Straßen ziehen, brauchen sie vielleicht um 3 Uhr doch noch ein Bierchen.
Lukas Vogelsang formuliert schon die Zeile, alle Schotten dicht. den Gag haben wir schon oft gemacht hier, aber wie schauen Sie darauf, auf diese Spiele? Sie sagen, das ist schon legitim, auch wenn es gerade so politisch ist und alles so wahnsinnig aufgeladen, dann kann das mal für 6 Wochen so ein Fluchtpunkt sein und wir blenden einfach mal alles aus. Und es ist uns alles erstmal egal, was sonst noch so los ist.
Ja, es tobt eine große Ambivalenz. Wir haben das Wort ja schon gehört in mir als auf der einen Seite Fußballfan. Also der 11-Jährige in mir will Fußball schauen. Der klebt auch schon wieder das Panini-Album. Und der Realist und der Journalist in mir sagt natürlich, du kannst dieses Turnier nicht einfach so schauen wie früher. Also das ist auch der große Unterschied zu 94. Da sind 32 Jahre vergangen. Dem Fußball ist die Unschuld verloren gegangen in diesen Jahrzehnten. Und deswegen ist auch die WM in den USA jetzt eine andere, als sie vor 32 Jahren war, mit all den Neben- und Störgeräuschen.
Ist das der Grund, Herr Bachmann, warum Sie sagen, ich war immer großer Fußballgucker, aber seitdem die FIFA beschlossen hat, noch korrupter zu werden, bin ich raus?
Ja, ich bin eigentlich ausgestiegen 2018. Okay. Also ich kann mich noch Russland. Ich meine, wir haben ja diese Entwicklung schon Jahrzehnte. Genau. Ja. 2018 dann Katar. Das sind alles so Länder, die nicht so prickelnd sind. Ich will allerdings schon sagen, ich habe doch den Eindruck, jedenfalls aus den sozialen Medien, dass die Amerikaner langsam wieder in die Stimmung kommen. Und die finden das auch gut. Also dann die Schotten, dass sie da feiern. Und die Holländer haben großen Widerhall. Übrigens auch Deutsche. Es gibt ja diesen berühmten Freddy auf Twitter, der sozusagen eine Rundreise macht. Man weiß nicht, vielleicht wissen Sie es inzwischen, wer das ist, aber ist jedenfalls ein deutscher Fan, der da durch den amerikanischen Süden reist und mit großen Augen vor großen amerikanischen Supermärkten und Tankstellen berichtet. Und das finden die Amerikaner sehr gut, weil sie so endlich mal sagen, guck mal, hier berichtet mal jemand unvoreingenommen über uns und unsere Lebensweise, von denen die Mainstream-Medien, also es wird leider auch schon gleich wieder von Mecca dann politisch aufgeladen, von denen die Mainstream-Medien an der Ostküste immer sagen, das ist so, ja, das ist so verwerflich und moralisch nicht in Ordnung. Und endlich kommt da jetzt mal so ein junger Deutscher und sagt einfach, das ist einfach toll, was wir da machen, gerade im amerikanischen Süden. Also da gibt's durchaus Resonanz auf diese unterschiedlichen Fankulturen, und da merkt man halt dann doch, dass das Land am Ende des Tages ein unglaublich gastfreundliches Land ist. Das sollen wir nicht vergessen. Ja, und mein Eindruck ist, dass die Mecca-Leute so ein bisschen auch mal die Klappe halten müssen und ich glaube schon, man hat auch nicht mehr so viel von Eisaktivitäten gehört. Trump will, dass es, vielleicht ist das so, also Zyniker würden sagen, das ist so ein 1936 Moment, Stichwort Olympiade, aber sie haben so ein bisschen zurückgenommen, ist mein Eindruck. Aber
wenn man die Berichterstattung verfolgt, hat man trotzdem das Gefühl, und so geht es mir auch, dass wir gerade zwei Turniere parallel verfolgen. Also es gibt das eine Turnier in Kanada und Mexiko, sehr weltoffen, sehr bunt, da kann man auch noch für $3.50 die öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Und das andere ist halt ein Turnier in Trumps America, was einfach durch diese Störgeräusche, durch alles, was drumherum, Sie haben ja Eis gerade auch schon gesagt, da gibt es so viel, was einem einfach den Spaß am Fußball verdirbt.
Das stimmt. Ich schaue gerade mal zu Jürgen Schmieder, wie der das wahrnimmt. Herr Schmieder war selber kürzlich in den USA und muss sagen, so ganz einfach irgendwie bleibt das auch immer so. Der normale, einfache Amerikaner ist immer noch ein sehr netter Mensch. Das bleibt sozusagen als Überschrift über allem. Egal, ob die Mega sind oder sonst was. Sind
gerade im Süden, wo
ja, Mega so... Nette, genau. Nette Leute. Und das ist ja auch das, was irgendwie ein bisschen Hoffnung gibt. Am Ende findet das Land auch an solchen Stellen zusammen. Und vieles ist auch einfach nur medialer Zirkus. Was kein medialer Zirkus ist, Herr Schmieder, ist das, was mit der Mannschaft aus Iran stattfindet. Die haben ja ihr Trainingslager in Tijuana, in Mexiko. Dürfen nur zu den Spielen einreisen. Und sie waren dort, haben die besucht und sagen, wenn man da um dieses Trainingsgelände geht, dann schaust du einfach mal in 47 Maschinengewehre. Beschreiben Sie das mal.
Ja. Also es ist das Stadion, es ist 20 Minuten vom Grenzübergang weg. Man kommt da relativ leicht hin. Aber dann zu Stadion und Trainingsgelände musst du an der Nationalgarde vorbei, an Polizisten, an Sicherheitsfirmen. Also es ist wirklich gesichert wie ein WM-Stadion und die Spieler sind wirklich abgeschottet. Also die kommen zum Trainingsplatz, da trainieren die, da ist keiner. Dann steigen die in den Bus und gehen zurück zum Hotel. Aber wir haben ja gesagt, wir schauen jetzt auch nach positiven Momenten und wir suchen so nach Momenten des Trostes, ohne die Probleme auszublenden. Was vorm Hotel passiert, es versammeln sich plötzlich mexikanische Fans vor dem Hotel in den grünen Mexiko-Trikots, weil die halt ausschauen wie die grünen Iran-Trikots, bringen eine Mariachi-Band mit und machen hier plötzlich Party und sie schreien Vamos Iran. Also plötzlich spürst du so aus einer Situation, die eigentlich unmöglich zu lösen ist, entsteht da so ein Moment, also die schreiben Autogramme für mexikanische Fans und dann sagst du so, okay, für 5 Minuten herrscht hier Normalität, für 5 Minuten sind sie einfach nur Fußballer, die Autogramme schreiben und ich glaube, solche 5 Minuten sollte man dann auch nicht ausblenden, sondern auch sagen, schau mal, es gibt inmitten dieses dramatischen Augenblicks auch schöne und tröstende Momente.
Sie haben in der Süddeutschen einen schönen Satz formuliert, das Motto der Iraner lautet, zu Gast bei Feinden. Bei Kriegsgegnern, ne? Ist das das Gefühl? So.
Ich glaube, man muss sich's bewusst machen. Also denen ist ganz klar, wir trainieren in einem anderen Land. Es sind nur 250 Kilometer zum WM-Spielort. Also es ist ja eigentlich sehr, sehr gut. Die Deutschen haben es weiter. Aber du musst über die Grenze. Du darfst nur einen Tag vorm Spiel einreisen. Du wirst sofort ins Hotel gebracht. Du darfst nicht im Stadion trainieren. Das Spielfeld hat andere Maße. Mhm. Du musst am Spieltag nach dem Spiel sofort abreisen. Also es wird dir nicht mal gegönnt. Komm, dann schlaf nur eine Nacht im Hotel und dann geht's zurück nach Tijuana. Also es ist schon viel Schikane, die die Iraner mitmachen müssen. Auf der anderen Seite fragt man sich, wie kann ein Szenario entstehen, in dem es keine Verlierer gibt?
Das war ein guter Punkt. Lukas Vogelsang sagte neulich, was wir da erleben, ist wirklich ein historischer Moment. Kriegsgegner, die dann aber bei der WM beide gleichermaßen antreten. Gab es das schon mal?
Es ist erstmal eine große Perversion. Aber dass Kriegsgegner, verfeindete Länder aufeinandertreffen, gab es immer wieder im Fußball. Ich erinnere an 86, die Weltmeisterschaft unter dem Eindruck des Falklandkrieges. Maradona gegen England, die Hand Gottes, das Jahrhundert-Solo. Das war ja seine große Rache an den Engländern. Und es gab auch 98 schon mal das Duell Iran gegen USA in Frankreich damals. Das wurde ja zur Mutter aller Spiele hochgejatzt damals. Und da gewann Iran. Und am Ende gab es ein gemeinsames Mannschaftsfoto, obwohl es vorher 20 Jahre keine Beziehung zwischen beiden Ländern gab. Was Neues ist ja, dass bei zwei Kriegsparteien eine Gastgeber ist und die andere ist eigentlich zu Gast. Und jetzt nach dem Friedensabkommen war ja eigentlich klar, und es wurde der Nationalmannschaft auch versprochen, dass sie in Kalifornien bleiben können über Nacht. Und das wurde dann zurückgezogen nach Abpfiff. Und das sind ja dann, wie Jürgen Schmieder sagt, Schikanen. Ja, und das ist eigentlich unvorstellbar.
Ja, das wäre, Jürgen Schmieder nickt gerade im Hintergrund. Die nächste Frage, nimmt irgendjemand noch ernst, was dieser Präsident sagt? Ich glaube, es wurde 40 Mal angekündigt.
Welchen meinen Sie? Infantino oder Trump? Weil das ist ja die Frage. Infantino hat ja 2017 noch gesagt, ich garantiere, dass jedes Land und jeder Bürger, jeder Fan, der einreisen möchte, Zugang zum Gastgeberland haben wird.
Wir haben das, glaube ich, sogar vorliegen. Das ist ein interessantes Statement, das damals gefallen ist. Wir schauen mal kurz rein.
Wir arbeiten derzeit daran, die Rahmenbedingungen für die Austragung festzulegen. Viele Länder haben Einreiseverbote, Reisebeschränkungen oder Visavorschriften. Für FIFA-Turniere gilt jedoch, jede Mannschaft, die sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, muss zusammen mit ihren Fans und Offiziellen ins Gastgeberland einreisen können. Andernfalls kann eine Weltmeisterschaft nicht stattfinden. Das versteht sich von selbst.
Weil es Wahnsinn, ne? Ein weiterer Fall von, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern.
Ja, aber da treffen sich ja wirklich auch zwei Despoten. Einer Präsident eines sehr großen Landes, der eine Präsident eines sehr kleinen Landes. Und die haben sich einfach gefunden und sind im schlimmsten Sinne Waffenbrüder.
Herr Schmieder, wenn Sie das noch mal ein bisschen beschreiben, die Situation in Los Angeles auch insbesondere. Wir hören von diesen horrend hohen Ticketpreisen. Wir hören, dass insbesondere Fans aus Lateinamerika sich diese Preise hinten und vorne nicht leisten können. Wie ist denn die Stimmung in den Stadien? Ja. Wir sehen, die Stadien sind einigermaßen voll. Wer ist im Stadion und wie ist es in den Hotels beispielsweise, wo wir hören, die sind zum Teil gähnende Leere?
Ich glaube, also hier im Cluster Los Angeles ist die Begeisterung sehr hoch, weil eben die Amerikaner hier spielten. Und die haben eine Riesenparty gefeiert. Was man sah am Montag beim Spiel, die Iraner, die in Los Angeles wohnen, die kommen ins Stadion. Also die machen das Stadion einigermaßen voll. Das bedeutet, wenn jemand seine Nation anfeuern möchte und die spielen zufällig in dieser Stadt, dann kommt man. Also wenn man sagt, Japan spielt in Dallas, dann kommen da halt 30.000 Japaner, die in der Gegend wohnen. Das bedeutet, du kriegst das Stadion voll, aber nicht die Hotels, weil keiner aus Japan gerade in die USA reisen möchte. Ja. Also finden zwar keine Reisen statt, aber die Leute gehen trotzdem in die Stadien und dort, wie man gesehen hat, beim USA-Spiel in Los Angeles und dann beim Iran-Spiel, also es herrschte gute Stimmung in den Stadien. Es wird tatsächlich richtig, richtig laut und richtig, richtig gute Stimmung.
Ich würde gerne Sie beide fragen als Intim-Amerika-Kenner. Tourismus, mir ist das selber aufgefallen. Nur ein Gefühl, aber das muss unglaublich eingebrochen sein.
Neben der
man kann das wirklich sehen, wie wenig plötzlich los ist.
Absolut. Also neben der Landwirtschaft die Branche, die am meisten betroffen ist von den Kaskadeneffekten. Mhm. Ne? Die Kombination aus Zölle, aus verschiedenen Rachegelüsten, die der Präsident an einzelnen Ländern ausübt.
Genau.
Tatsächlich dann natürlich wirklich die Geschichten auch derer, zum Teil europäische Migranten, die absolut legitim legitim im Land waren, die trotzdem festgehalten worden sind. Wir denken an die Großmütter, die dann erzählt haben, wie es ihnen ergangen ist in diesen Eisgefängnissen, die ja, auch wenn man es tatsächlich jetzt gerade nicht mehr hört, in diesen Minuten, wo wir auch den Stabwechsel gehabt haben, zu Mark Wayne Mullen, der der neue Chef der Innenbehörde sein soll, in 27 Bundesstaaten sollen werden Lagerhallen aufgekauft, angemietet für 96.000 zu deportierende Flüchtlinge. Gerade jetzt in diesem Moment. Und diese Zahlen und wie das ablaufen soll, im Schnitt sind seit Beginn des Jahres 18 Menschen gestorben. Das ist sechsmal so viel wie 2023. Und das sind zum Teil Geschichten, die, ne, wie es in diesen Gefängnissen, kann man ja nicht anders sagen, Deportationslagern zugeht. Das haben eben auch Europäer mitbekommen. Iren, Niederländer, die sehr wohl darüber berichten. Das hat viele abgeschreckt. Und natürlich jetzt über die letzten Wochen die ESTA-Visa Umkehr bei vielen, auch gerade bei schottischen Fans, aber auch bei Franzosen, immer wieder. Und deswegen, die Tourismusbranche leidet neben der Landwirtschaft am stärksten. Und das sind im Übrigen Branchen, denen viel versprochen worden ist. Also gerade zum Beispiel in Nevada, ein Bundesstaat, den Donald Trump gewonnen hat, weil er gesagt hat, ja, no tax on tips. Also da, wo es eine richtige Tourismus-Hochburgen gibt, wo es quasi Trinkgeld die Überlebensgrundlage ist für viele. Das waren alles Dinge, die er versucht hat durchzusetzen.
Auch bis heute hoch an, interessanterweise.
Das hat er durchgesetzt.
Dem hoch an.
Aber jetzt schauen wir mal auf die Verschiebung.
Es fehlen die Leute, die den Tipp geben können.
Einer Inflation, die jetzt über 4% ist. Also hier, das meine ich mit Kaskadeneffekten. Viele Entscheidungen, die das Weiße Haus getroffen hat, passen jetzt einfach nicht mehr zusammen und wirken sich jetzt komplett negativ auf Kernbranchen der amerikanischen Wirtschaft aus.
Schmieder, wie nehmen Sie das wahr, insbesondere im Großraum Los Angeles? Und was ist diese WM? Ich meine, da kommt ja vieles zusammen. Da kommt dieser historische Moment zusammen. Da kommt diese FIFA dahin, von der man wie ausgehen muss. Die wollen einfach nur noch Geld verdienen. Dynamic Pricing und alles Dinge, die es vorher so nicht gegeben hat. Dann ist da dieser Präsident, der irgendwie darauf angewiesen ist, die Stimmung in irgendeiner Form zu drehen. Was ist das? Eine Mischung aus Propaganda, Sport, Großereignis, etwas, was im Alltag der Amerikaner wichtig ist oder scheißegal?
Ich glaube, der Montagabend nach dem Spiel ist ein gutes Symbol dafür. Denn es waren 2-2. Die Amerikaner hätten die Chance gehabt, zu sagen, okay, liebe Iraner, ihr bleibt jetzt noch eine Nacht, dann geht ihr bitte zurück nach Tijuana, es war doch alles gut. Das haben sie nicht gemacht, sie haben sie an dem Tag rausgeworfen. Die Iraner hätten sagen können, Mensch, also angesichts der Umstände geht's uns eigentlich gut. Wir betonen, dass es in Tijuana beste Bedingungen geht. Wir haben 2-2 gespielt, es ist eigentlich doch relativ alles in Ordnung. Und die FIFA hätte die große Chance gehabt, gestern zu sagen, okay, Amerika, okay, Iran, ihr habt das sehr gut hingekriegt. Was tut die FIFA? Sie lobt sich selbst, wie gut sie das hingekriegt hat. Und ich glaube, es zeigt, wenn alle Beteiligten sich in die Rolle des unschuldigen Opfers manövrieren und nicht in der Lage sind, die Perspektive des anderen auch nur zu akzeptieren, geschweige denn zu verstehen. Und jeder sagt, die anderen beiden müssen sich ändern, um meine Haltung, meine Perspektive ist die einzig richtige. Ja, Leute, dann kann's nur Verlierer geben, ob im Fußball oder im Leben.
Das ist aber das Offizielle. Vielleicht sollten wir schon das Offizielle Amerika und FIFA, völlig richtig. Aber dann gibt's auch wieder so Geschichten, zum Beispiel, habe ich heute gelesen, Kansas City, da sind die Algerier. Offensichtlich hat jetzt Kansas City die Algerier adoptiert. Die ganze Stadt hängt die algerische Flagge, grün, rot und weiß, glaube ich, in den Schaufenstern. Und die Marching Band der Uni ist hingegangen und hat beim Training die algerische Hymne gespielt und so weiter. Das ist halt auch Amerika, diese Gastfreundschaft und schnelle sozusagen sich verlieben in dann doch andere Kulturen. Und wie gesagt, man hätte ja sagen können, bei den Schotten und bei den Holländern, das sind auch alles Weiße, das passt irgendwie zu. Aber eben auch Kulturen aus dem arabischen Raum in diesem Fall. Die Amerikaner sind da schnell dabei. Und das ist eben auch. Und da sieht man halt dieses Schillern zwischen dem offiziellen, trumpistischen Amerika und den Leuten vor Ort, die vielleicht Trump sogar gewählt haben. In Kansas ist gar nicht unwahrscheinlich. Kansas City ist natürlich eher eine demokratische Stadt, schon klar. Aber in dem Großraum Kansas mit Sicherheit einige Trump-Wähler, die dennoch jetzt der Welt sozusagen mit offenen Armen begegnen.
Die politischen Grautöne sind auf jeden Fall da. Die Bürgermeisterin von Boston hat natürlich angekündigt, ja, wir machen Public Viewing. Übrigens ein Wort, was wir übernommen haben, was die Amerikaner gar nicht kennen. Nur mal klar, ne, wie Handy. So, ja, gut, aber wir machen Public Viewing. Wir machen es vor allen Dingen für die migrantische Bevölkerung in Boston. Also das heißt, die Spiele, auf die gesetzt wird, das sind vor allen Dingen Mannschaften aus Lateinamerika, weil das und Portugal im Übrigen, weil das die großen Einwanderergruppen in Boston sind. Und dann habe ich natürlich schon gefeixt, na, das wird lustig, wenn alle Deutsch-Amerikaner dann spätestens zum Halbfinale alle ihr Public Viewing haben wollen. Mhm. Aber das ist ein Signal. Das ist ein Signal an die Trumpisten zu sagen, hey, das ne, im 250. Geburtstagsjahr, jetzt hat die USA in 2,5 Wochen grob Geburtstag, gehört das tatsächlich zu uns. Das ist Teil unserer Stadt und für die richten wir das aus, was sie dafür brauchen, hier ein ordentliches Fußballfest zu feiern. Also es ist immer, also zum Teil eben auch eine politische Signalwirkung gegenüber Boston und gegenüber Washington. Und Boston versteht sich natürlich gerade in dieser Zeit als Bastion der Revolution.
Lukas Vogelsang, Sie haben gesagt, in Zeiten der Fragmentierung, wo wir uns alle so vereinzeln, so haben Sie sich ausgedrückt, ist im Grunde Fußball das letzte große Lagerfeuer. Und das brauchen wir auch.
Wir brauchen das.
Und ist es das jetzt?
Ja, es wird immer die Völkerverständigung geben und das kann der Fußball leisten und das wird er auch bei diesem Turnier leisten. Die große Ambivalenz aber auch da ist, oder beziehungsweise das große Dilemma ist aber, je schöner und je größer diese WM wird, desto größer wird auch die Bühne für Trump. Und es ist im Moment es ist ein großes Glück und gleichzeitig eine große Drohkulisse für dieses Turnier, dass Trump noch gar nicht stattgefunden hat. Also er ist ja noch der Mann im Hintergrund. Also er hat sich nicht...
Er hat anderes zu tun. Er hat den 80. Geburtstag.
Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Er war ja nicht im Stadion beim Eröffnungsspiel, unter anderem, weil es ja auch in Mexiko war und weil die beiden anderen Präsidenten auch nicht da waren. Er hat sich da zurückgezogen und zurückgenommen. Und weil er natürlich seinen 80. Geburtstag planen musste, weil er diesen Cagefight hatte auf dem Rasen, der dann vor dem Weißen Haus, der für ihn spannender war als der Soccer. Aber er wird noch kommen. Und die Trump-Spiele kommen erst noch. Ja. Weil was die wenigsten wissen, oder ich glaube, wenn man sich mal diesen Turnierbaum anguckt, es kann ja, wenn die USA und Iran Zweiter in ihren Gruppen werden, kann es ein 16. Finale am 3. Juli, am Vortag des Unabhängigkeitstages, kann es am 3. Juli in Dallas zum 16. Finale USA-Iran kommen. Und das ist ein Trump-Spiel. Und am nächsten Tag kann es ein Achtelfinale geben in Philadelphia, wenn die Deutschen ihre Gruppe gewinnen und das 16. Finale überstehen, kann es dort gegen Frankreich gehen. Dieses Spiel findet in Philadelphia statt und Trump hat schon gesagt, am 4., am 4th of July wird er im Stadion sein. Das heißt, wir haben den 3. Juli, eventuell Iran gegen USA und dann Deutschland, Frankreich mit Trump im Stadion. Und das werden die großen Inszenierungen. Und dann muss man dieses Turnier auch nochmal neu bewerten.
Was Lukas Vogelsang gerade nicht sehen kann, ist Zustimmung im Hintergrund für den ersten Teil, aber ganz deutliche, entschiedene Ablehnung, was den zweiten Teil angeht, Schmieder. Sagen Sie mal, wo Sie zustimmen und wo Sie total dagegen sind.
Trump wird keinesfalls ein Duell USA-Iran nutzen, weil es die Möglichkeit einer Niederlage beinhaltet. Also Trump im Stadion und dann verlieren die USA gegen Iran. Dieses Risiko wird dieser Mensch nie eingehen. Also Trump wird ein Duell USA-Iran nicht im Stadion verfolgen. Ja. Der wird vorher die Mannschaft anrufen, der wird sie aufheizen, der wird bei Twitter oder auf Truth Social vermarkten. Aber wenn die USA verlieren sollte, wird Trump nicht im Bild sein, sondern der wird danach die US-Elf als Versager bezeichnen. Also ich glaube, das Risiko der Niederlage...
Gut, das ist keine schwierige Prophezeiung, muss man sagen. Das geht schnell.
Aber ich würde das genauso sehen. Das wäre ein eklatantes Risiko. Weil die Tatsache, dass jetzt peu à peu rauskommt, was in diesem vermeintlichen Memorandum of Understanding drinsteht und wie schwierig das noch wird, aber dass das tatsächlich ja ein Schmachfrieden ist, ein Frieden, für den die Amerikaner 24 Milliarden Dollar haben freimachen, machen müssen. Also was der Iran erreicht hat in diesem Krieg, das ist ja tatsächlich historisch. Ja? Und die, ne, womit geht Herr Trump nach Hause? Mit der Öffnung der Straße von Hormuz, die vorher offen war, an alle anderen Kriegsziele nicht erreicht. Heim zu einer Bevölkerung, die weit über die Hälfte und zwar unabhängig von Partei diesen Krieg nicht gut geheißen hat. Die Demokraten, die jetzt ganz stark erwarten, dass er sehr offenlegt, wie die weitere diplomatische Strategie aussehen soll. Die Republikaner, die wie Lindsey Graham, die sich wie so ein Gewinde um sich selbst winden, weil sie nicht sehen können, dass das irgendwie ein Erfolg ist. Also das jetzt gerade nach Hause zu tragen, ist irre schwierig. Ich glaube auch nicht, das wäre ein absolut heißes Eisen, sich da ins Stadion zu setzen, um sich dann quasi nochmal gegebenenfalls vom Iran demaskieren zu lassen.
Verstanden. So. Ist heute eine wirklich schöne, bunte Sendung. Jetzt haben wir gerade einen Bayern in Los Angeles erlebt. Jetzt, glaube ich, erleben wir einen Kölner in Mexico City. Da ist er uns auch schon zugeschaltet, Klaus Ehrenfeld. Ich glaube, Sie sind tatsächlich in Köln geboren, leben aber schon lange in Mexiko. Und ich habe vorhin vorgetragen, wie Sie das beschrieben haben. Sie sagten, das ist eine WM im Kriegszustand in Mexiko. Führen Sie einmal aus, warum?
Der Kollege Schmieder hat das ja schon beschrieben, was er gesehen hat in Tijuana. Das ist sehr treffend. Und wenn ich auf den Straßen Mexikos unterwegs bin, gibt es eigentlich keinen Tag, in dem ich nicht Pickup-Trucks sehe von der Nationalgarde, vom Militär oder der Polizei, wo sie schwer bewaffnete, mit Maschinengewehren bewaffnete Soldaten, das ist gerade sehr schön eingeblendet sehen, die sitzen, in der Regel stehen sie alle und haben auch die Maschinengewehre im Anschlag. Das sehen Sie auf den Prachtstraßen, wie die Reforma hier in den Parks, nicht in den Parks direkt, aber sie stehen an zentralen Stellen und vermitteln das Bild, und das ist die Idee, die die Präsidentin dahinter hat, schaut her, Mexiko ist sicher, die Kartelle haben keine Chance, wir sind für euch als Bevölkerung da. Ob das mehr Schein als Sein ist, darüber könnte man streiten.
Wir sollten gleich noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie sich ein ganzes Land sozusagen auch sichtbar bis an die Zähne bewaffnet. Die WM 86 war ja, so habe ich das in Erinnerung, ein riesiges Fußballfest. Wie ist es jetzt?
Ich würde es jetzt so beschreiben, dass die Mexikaner so eine Mischung aus eine abwartenden Haltung haben, distanziert und immer noch sehr skeptisch. Schaut man auf das Fußballerische, hat sich das sicherlich mit dem vergangenen Donnerstag sehr verändert durch den Sieg im Eröffnungsspiel gegen Südafrika. Mhm. Aber die Begleitumstände, sehr schönes Bild, ja, die Begleitumstände mit den horrenden Preisen, die natürlich für mexikanische Verhältnisse bei der Kaufkraft noch viel horrender sind, als es in anderen Ländern, in den anderen beiden Ausrichterstaaten ist. Dann die ständigen Baustellen, die immer noch weitergehen, die nicht aufgehört haben, führt dazu, dass die Mexikaner wirklich mit einer sehr getrübten Stimmung darauf blicken und sagen, das ist nicht unsere WM, das ist nicht die 86, die WM des Volkes, das ist die WM der FIFA, die WM der Unternehmen, die WM der Touristen und natürlich die WM der 10.000 Oberen, die das alles bezahlen können, was hier an Preisen aufgerufen wird.
Herr Ehrenfeld, wenn Sie uns einmal mal kurz mitnehmen in diese mexikanische Gesellschaft. Sie sagen, da gibt es ein wahnsinnig hartes Gefälle zwischen Arm und Reich. Und im Gegensatz zu Ländern wie beispielsweise Brasilien, wo es sowas wie eine Mittelschicht gibt und in anderen Ländern, wo sich das langsam entwickelt, gibt es das faktisch in Mexiko gar nicht. Das heißt, da fehlt eine ganze Schicht, die sich im Grunde diese Eintrittspreise leisten könnte. Was ist das für eine Gesellschaft, auf die diese Fußball-WM in Mexiko gerade trifft?
Es ist eine Gesellschaft, die, wie Sie gerade richtig beschrieben haben, eine sehr wenig ausgeprägte Mittelschicht hat im Vergleich zu Brasilien, Argentinien, Kolumbien, andere lateinamerikanische große Länder, die eine stärkere Mittelschicht haben. Sie haben hier immer noch eine sehr große Armutsquote, wenn Sie auf die Gehälter schauen. Ein Mindestgehalt, ein Mindestlohn liegt hier bei 475 Euro ungefähr. Und fast die Hälfte der Bevölkerung verdient 2 Mindestlöhne, Mindestgehälter. Das heißt, 1.000 Euro, und wenn dann 6.000 beim Eröffnungsspiel aufgerufen werden, kann das kein Mensch hier bezahlen. Sie haben eine sehr stark segregierte Gesellschaft. Sie haben großen Reichtum, eine sehr große Oberschicht, die Wirtschaftselite und auch die politische Elite sind hier sehr ausgeprägt. Auf der anderen Seite haben Sie halt die Menschen, die den gesellschaftlichen Errungenschaften sehr wenig teilhaben und in Armut leben. Das ist hier ein sehr krasses Gefälle, ja, das ich auch aus anderen Ländern nicht so stark kenne.
War vor 2 Jahren an der Grenze Texas-Mexiko in Reynosa. Das ist so eine Stadt, die sieht aus wie aus so einem alten Sergio Leone-Western, muss man sagen. Alles hochkorrupt. Ja. Der Bürgermeister und seine Mutter wechseln sich jeweils im Amt ab. Also nach 4 Jahren übernimmt dann Mami wieder und dann kommt wieder der Sohn und dann kommt wieder Mami. Und da sieht man genau diese Pickup-Trucks, die Sie gerade beschrieben haben, bis an die Zähne bewaffnet. Du hast das Gefühl, gefährlich. Und das gehört in Mexiko, wenn man so will, zum Alltag. Ich würde mal gerne verstehen, wie ist das bei Ihnen, wenn wir diese Glitzer-Skyline da sehen, Mexico City. Das sieht aus, als wäre es eine moderne Stadt auch in den USA, in Nordamerika.
Genau, sie leben in Mexiko, leben sie in 2 Welten und 2 Wahrheiten. Hinter mir, das ist ein Bild, das ich selber mal gemacht habe, vom Park Chapultepec hier mitten im Zentrum. Das sitzt die Skyline an der Prachtstraße Reforma. So sieht Mexiko aus, aber sie gehen dann nach Oaxaca, sie gehen in den Süden vor allem. Da sieht Mexiko aus wie ein Land in armen Verhältnissen. Vor einigen Jahren hat eine Wirtschaftsorganisation mal gesagt, sie können in Mexiko-Stadt leben wie in einer europäischen Metropole, vergleichbar mit Madrid. Und gleichzeitig haben sie Armutsquoten, die denen von afrikanischen Staaten in anderen Regionen gleichen. Und in dieser totalen Zerrissenheit lebt man und lebt die Bevölkerung und nimmt das auch so wahr. Und ein Punkt, der in Mexiko sehr gravierend ist, wenn ich das noch anfügen darf, es gibt keine soziale Durchlässigkeit. Das heißt, wer arm geboren wird, bleibt in der Regel arm. Es gibt kaum Aufstiegschancen. Das ist natürlich verheert.
Und wenn man sich die Bilder angesehen hat, es gab Proteste. Ich glaube, die Lehrergewerkschaft war auf der Straße. Aber Sie sagen nicht nur die Lehrergewerkschaft. Wir haben da ein etwas komisches, schräges Bild. Wenn wir hierzulande Lehrergewerkschaft hören, dann hat das nicht unbedingt was mit dem zu tun, was in Mexiko eine Lehrergewerkschaft ist. Aber da waren auch noch andere auf der Straße. Wer war das?
Genau, wo Sie gerade die Gewerkschaftsproteste angesprochen haben. Wenn Sie an die GEW in Deutschland denken, dann dürfen Sie das nicht mit den mexikanischen Gewerkschaften hier vergleichen. Ein kleiner, schneller Exkurs. Die radikale Splittergruppe, die jetzt den Aufriss gemacht hat, die das Ministerium in Brand gesetzt hat, denen geht es darum, dass sie 100% Lohnerhöhung kriegen, dass die Pensionsregelungen wieder so werden, wie sie früher waren. Und vor allem, dass die Beurteilungen der Lehrer zurückgenommen werden, die konsequent dann möglicherweise zur Entlassung führen. Hintergrund ist, dass hier Lehrerarbeitsplätze vererbt werden. Sie haben das gerade geschildert aus Reynosa. Mhm. Das gibt es bei den Lehrergewerkschaften, das gibt es im Erdölsektor. Und das hat eine frühere Regierung abgeschafft. Und nun nutzt die Gewerkschaft das große Fenster Weltmeisterschaft, um zu sagen, jetzt setzen wir die Regierung unter Druck. Wenn Sie mich aber nach meiner Meinung fragen, und das tun Sie ja gerade, dann ist das ein sehr kleiner Ausschnitt der realen Probleme in diesem Land. Wenn Sie die anderen Proteste sehen, vor allem der Mütter, der Väter, der Angehörigen, der Brüder, der Vermissten und Verschwundenen, das ist das wirklich gravierende Dilemma und die Tragik dieses Landes, dass Sie 134.000 junge Menschen vor allem haben, die irgendwo entweder in Säure aufgelöst, längst nicht mehr existieren, Wahnsinn, oder die in Massengräbern wie in Guadalajara im Boden liegen, im Umkreis von 5 Kilometern vom WM-Stadion, wo am ersten Tag die Tschechische Republik gegen Südkorea gespielt hat. Das ist die eigentliche Tragik dieses Landes.
134.000, sagten Sie gerade, Vermisste. Ich meine, das hält so eine Gesellschaft ja kaum aus. Also wie geht man als Regierung damit um, wenn man die ganze Zeit erklären muss, wo 134.000 junge Menschen sind?
Ja, die Regierung erklärt das eigentlich gar nicht. Die Regierung, je nachdem, die jetzige Regierung und die Vorgängerregierung, beides Linksregierungen, die haben sich dem Thema mehr gewidmet. Aber ein Beispiel. Es gibt im ganzen Land 200 sogenannte Kollektive. Das sind Angehörigenkollektive. Die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, der Staat tut nichts. Er sucht nicht nach unseren Lieben, nach unseren Angehörigen. Dann gehen wir eben los. Das heißt, sie haben Frauen, ältere Damen, auch Männer natürlich, die ziehen da mit Spitzhacke, mit Sonden. Wahnsinn. Inzwischen sind sie technisch ausgerüstet mit Drohnen los und suchen auch häufiger von den Kartellen mit Tipps ausgestattet, suchen nach den Massengräbern. Mhm. Und sie finden diese Menschen auch. Und es gibt in diesem Land gefundene und noch nicht gefundene tausende Massengräber mit diesen 134.000 Menschen. Die können zwischen 5 Leichen und manchmal auch 95 Leichen enthalten. Das ist, ich kann es nochmal wiederholen, die große Dramatik und Tragik dieses schönen Landes.
Wie weit reicht die Macht dieser Kartelle im Moment? Ich habe das Gefühl, dass die Präsidentin Claudia Scheinbaum das ziemlich ernst nimmt. Dennoch hat man das Gefühl, dass ein ganzes Land im Würgegriff wirklich dieser Kartelle. Könnten die diese WM vor Ort auch, wenn sie wollten, vor die Wand fahren lassen?
Ja, wenn sie das wirklich wollten, was ich nicht glaube, könnten sie die WM vor die Wand fahren lassen. Wir haben das im Februar gesehen. Der große Kartellboss El Mencho geschnappt und dann später getötet wurde. Dann haben sie halt gezeigt, jetzt legen wir dieses Land mal lahm und haben vor allem in Guadalajara, aber auch in anderen Städten gezeigt, mit Geschäfte angezündet. Die haben die Geschäfte angezündet, die haben Straßensperren errichtet. Die haben gesagt, wir zeigen euch, wer hier die Macht hat. So. Mhm. Und wenn die jetzt Lust hätten, das bei der WM zu tun, dann könnten die das tun. Ich bezweifle, dass sie das tun werden, weil es entweder eine Vereinbarung mit der Regierung gibt unter dem Tisch, einen, wie es hier in Mexiko gerne genannt wird, einen Pax Mafiosa, also einen mafiösen Frieden, oder dass die Kartelle mittlerweile so wirtschaftlich ausdifferenzierte Wirtschaftssyndikate sind, dass sie sagen, wir profitieren von der WM. Da kommt viel Geld rein, da können wir unseren Menschenhandel, unseren Drogenhandel, wir können Transportmöglichkeiten anbieten mit den legalen Unternehmen, die wir haben, und wir können so unser Geld waschen. Das ist ja eine ganz interessante und wichtige Variante auch hier, wenn wie Frau Scheinbaum sagt, 3 bis 4 Milliarden bei diesen 12 mexikanischen Spielen umgesetzt werden.
Sie haben das in einer Ihrer wirklich sehr lesenswerten Reportagen beschrieben und sagten so was wie das Sinaloa-Kartell beispielsweise. Das gute alte Sinaloa-Kartell, in Anführungszeichen, gibt es so nicht mehr. Die haben stark diversifiziert, die sind in der Gastronomie, die sind in der Hotellerie. Die müssen ihr Geld irgendwo parken, waschen und haben deswegen kein Interesse, das Ding richtig vor die Wand fahren zu lassen. Ich weiß nicht, ob uns Jürgen Schmieder in Los Angeles noch hören kann. Herr Schmieder, in Mexiko hören wir gerade, ist eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Land enorm unter Druck. In den USA ist auch insbesondere eine Zunft unter Druck, nämlich Leute wie Sie, Reporter, die Medien. Und Sie haben irgendwo beschrieben, dass Sie Reporter kennen, die sagen, während der Zeit, die wir jetzt in den USA verbringen, sind wir sehr vorsichtig mit dem, was wir schreiben, weil wir Angst haben, sonst rauszufliegen. Ist das ernsthaft so?
Ich denke schon. Also man sieht ja die Schikanen, man sieht die Klagen, mit denen die US-Regierung oder auch jetzt aktuell der FBI-Chef Cash Patel Medien überziehen. Also man macht sich natürlich Gedanken, wo schaut man hin, und gleichzeitig man versucht, objektiv zu berichten. Dann hört man die Geschichten des Kollegen aus Mexiko und dann fährt man nach Tijuana und sieht wieder Geschichten von Herzlichkeit. Also von Leuten, die den Flüchtlingen 2018 in Honduras geholfen haben, den Flüchtlingen aus der Ukraine 2022. Und jetzt sagen die, jetzt sind halt die Iraner da und das sind Fußballer und jetzt helfen wir denen. Also in einer der ärmsten Städte der Welt siehst du während der WM so Herzlichkeit. Also ich komme jetzt gerade vor wie der bei der WM so ein paar Lichtblicke zu erkennen versucht und die auch erkennt. Und ich glaube, wie Sie sagten, Herr Lanz, es ist ja auch erlaubt zu sagen, ohne die Probleme auszublenden, zu sagen, es gibt auch schöne Momente in diesen 6, 7 Wochen. Und ich glaube, wir haben als Journalisten auch eine Aufgabe zu sagen, schau mal, ich habe hier was Schönes gesehen. Ich habe hier 2 Minuten Laola erlebt. Ich erlebe die Herzlichkeit der Mexikaner den iranischen Gästen gegenüber. Und ich finde, es ist auch Aufgabe von Journalisten, gute Dinge zu beschreiben, wenn man sie dann sieht. Und ich sehe in den ersten Tagen der WM auch sehr, sehr viele Lichtblicke.
Mhm. Also, danke Ihnen beiden ganz herzlich. Jetzt haben wir so ein bisschen Weltspiegel hier gemacht. Schöne Grüße an die Kollegen der ARD, das war großartig. Wir sehen uns vielleicht bei nächster Gelegenheit irgendwann mal hier im Studio. Wäre spannend, das nochmal unter vier Augen sozusagen zu besprechen. Und ich würde gerne Rüdiger Bachmann fragen an dem Punkt. Die Amerikaner lieben ja sozusagen so Underdog-Geschichten. Also die Idee, da ist einer, dem man eigentlich gar nicht so richtig viel zutraut und dann packt das doch. Inwieweit ist dieses amerikanische Team auch durch Trump in gewisser Weise zum Erfolg verdammt?
Ja, also das weiß ich nicht. Also die Amerikaner haben natürlich noch andere Lieblingssportarten. Wir haben jetzt gerade das Endspiel der NBA-Season gehabt, wo die Amerikaner erstmal ihren Fokus hatten. Die Baseball-Saison geht ja auch weiter. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass sie da... Ich glaube, es ist genauso, wie es ist. Wenn die tatsächlich gewinnen sollten, dann wird Trump das irgendwann, also wenn die weit genug kommen, dann wird Trump das irgendwann für sich natürlich propagandistisch ausschlachten. Das ist da, das ist ein altes Muster. Und wenn die dann in einem Sechzehntelfinale rauswerfen, dann wird Trump über die schimpfen und dann ist es auch wieder vergessen. Also da ist Trump, glaube ich, Trump wird das so weit nutzen, wie es ihm politisch möglicherweise nutzt.
Weil wir heute hier so viel Fußballkompetenz da haben. Guck gerade zu Katrin Klüber-Eschbuck.
Und meiner Fußballkompetenz.
Ja, die sagt, es ist eine gewagte Prognose, die Deutschen werden am Ende gewinnen.
Nein, ich lese nachts, wenn ich nicht schlafen kann, die New York Times. Und The Athletic von der New York Times hat nochmal historisch alle Mannschaften durchgegangen, die spielerischen Chancen, die statistischen Chancen, die Alterskurve der Mannschaft. Und ich las die ganze Zeit hektisch, weil ich dachte, wo kommen denn jetzt die Deutschen vor? Und wo kamen sie vor? Ganz am Schluss. Also die New York Times setzt jedenfalls nach statistischer Begründung auf die Deutschen, nach dem alten Spruch, Fußball ist eine Mannschaftssportart, wo 22 Männer auf dem Feld stehen und am Schluss gewinnen immer die Deutschen. Also ich hoffe darauf, sagen wir so.
So, ich nichts gegen die New York Times, aber ich vertraue Lukas Vogelsang.
Ich habe ja in unserem Tippspiel und in unserem Podcast mehrfach angekündigt, dass ich glaube, die heilige Allianz aus dem besten Stürmer der Welt, Harry Kane und Thomas Tuchel, führt diesmal zum Erfolg und die Engländer werden Weltmeister.
Wirklich?
Sie haben den besten Kader und spielen mit dem besten Kader, ähnlich wie Frankreich 2018, den zynischsten Fußball. Und das kann dann tatsächlich bei einem Turnier, das lang ist und das auch heiß werden kann, dazu führen, dass sie doch die größten Chancen haben. Also ich glaube sehr, Harry Kane wird dann auch Weltfußball werden und Thomas Tuchel macht sich unsterblich.
Wahnsinn, wenn es denn so kommt. Und Enttäuschung auch? Spanier zum Beispiel?
Naja, ich finde ja im Gegenteil etwas für die Deutschen. Wir haben immer noch das große Trauma, Viertelfinale in Stuttgart, Cucurella und das Handspiel. Es war ja auch so eine gewisse Genugtuung, beziehungsweise hat dieses 0:0 gegen Kap Verde, das 7:1 gegen Curaçao noch einmal nachträglich veredelt. Weil alle gesagt haben, 7:1 gegen den Fußballzwerg, gegen Curaçao. Und ich habe gesagt, aber wir schauen mal, was die Spanier machen. Die haben 0:0 gespielt. Also das zeigt auch, so einfach ist es dann doch nicht.
Herr Bachmann, Sie sind schon noch ein bisschen interessiert. Haben Sie getippt, gewettet?
Nee, gar nicht.
Sie sind komplett raus.
Ich habe mir das deutsche Spiel tatsächlich angeguckt, aber ansonsten, ja.
Aber ich finde einfach nur schön, wenn wir jetzt dieses Bild nochmal sehen. Wir haben ja auch einen Deutsch-Amerikaner in der Mannschaft, Nathaniel Brown. Wie sehr diese Mannschaft unser Land abbildet. Und tatsächlich für jemand, der ganz kleine Kinder hat, die jetzt quasi an so einen Mannschaftssport, an so eine Turnier, die ihr erstes Turnier miterleben, das ist schon toll. Das ist für mich eine Repräsentierung des modernen Deutschlands.
Aber der Frage, finde ich, sollten wir jetzt noch mal ein bisschen nachgehen im letzten Teil der Sendung. Herr Bachmann, was ist denn das eigentlich für ein Land, dieses Amerika heute? Wenn man so von außen drauf schaut, die ökonomischen Kennziffern, ich habe das vorhin kurz referiert, Wirtschaftswachstum irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 3-4%.
Nee, das ist ein bisschen zu viel.
Also die sind kommt drauf an, wenn man fragt. Wenn ich Sie jetzt frage, wo...
Nee, das kann man ja. Das ist offiziell, die offizielle Statistik ist bei 2%, was, wie gesagt, im Vergleich zum europäischen Vergleich. Übrigens auch, ich habe mir das nochmal angeguckt, im Vergleich zu Kanada und Mexiko, die doch auch unter der Zollpolitik von Trump gelitten haben im letzten Jahr, was das Wachstum angeht, das ist gut. Wenn man sich jetzt nur diese Wachstumsstatistik anschaut. Also wie gesagt, Deutschland wäre ja froh, wenn es 2% reales Wachstum habe. Wenn man sich dann aber dann doch mal sozusagen genauer, wenn man unter die Motorhaube schaut, dann sieht es eben doch differenzierter aus. Also es ist nicht so, dass die USA jetzt in der Rezession wären oder in der Stagnation, das nicht. Mhm. Aber das 2% Wachstum relativiert sich, wenn man sich zum Beispiel den Arbeitsmarkt anguckt, mhm. der sehr gemischt ist, der in den letzten Monaten ein bisschen besser dastand, aber die offenen Stellen sind relativ niedrig. Mhm. Die Arbeitslosigkeit geht so langsam nach oben. Wir hatten jetzt eine sehr hohe Inflationsrate, natürlich durch den Iran-Krieg und den entsprechenden inflationären Drücke daraus. Also das und was zum Beispiel überhaupt nicht sozusagen in die Gänge kommt, wofür ja Trump angetreten ist. Also wie gesagt, das eine war, die Lebenshaltungskostenkrise zu senken. Das hat er überhaupt nicht geschafft. Durch die Zölle und den Iran-Krieg hat er die eher verschlimmert. Und das Zweite, was ja zumindest J.D. Vance im Wahlkampf immer versprochen hat, ist die Reindustrialisierung Amerikas. Mhm. Und die findet halt überhaupt nicht statt.
Sind da Jobs dazugekommen wenigstens? Oder sind Jobs verloren gegangen?
Die während der gesamten Trump, nahezu während der gesamten Trump-Zeit, wie gesagt, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir haben jetzt gerade Stagnation, was die Beschäftigung im Verarbeitengewerbe angeht. Aber die meisten Monate im Trump haben wir einen Beschäftigungsabbau gesehen im Verarbeitengewerbe. Die Investitionen, die Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen im Verarbeitengewerbe sind kontinuierlich während der gesamten Trump-Administration nach unten gegangen. Und vielleicht
Woran liegt das, wenn du sagst, ich hole so viele Manufacturing-Jobs, so nennen die das dann immer, habe ich zurückgeholt, unterschreibt einen großen Vertrag nach dem anderen, zwingt Unternehmen dazu, Milliarden zu investieren für neue Werke?
Die kommen nicht und das hat auch Gründe. Also natürlich gibt es immer ein Unternehmen mal, wo man sozusagen eine Headline produzieren kann und sagen kann, wir haben da jetzt einen tollen Job gemacht, aber sie kommen nicht in dem Maße, wie es eben sein müsste, um Amerika zu, jedenfalls was den Arbeitsmarkt angeht, zu reindustrialisieren.
Das trifft alles jetzt sozusagen auf eine Bevölkerung. Ich habe das vor ein paar Wochen selbst gesehen in den Südstaaten. Mir war klar auf so einer theoretischen Ebene, dass die Amerikaner gerade richtig kämpfen. Mir war nicht klar, wie sehr sie kämpfen. Und Sie sagen, sehen kann man das bei McDonald's im Quartalsbericht.
In den Quartalsberichten, ich meine, das ist eine Fluktuation. Wenn es den Amerikanern richtig schlecht geht, frühstücken sie immer in der Tat noch bei McDonald's. Jetzt frühstücken die Amerikaner ganz oft gar nicht mehr. Also der Fed gibt unregelmäßig diese Zahlen raus. Das wird diplomatisch im Übrigen Food Insecurity genannt, also Essensunsicherheit, heißt aber, also im ganz klaren Deutsch, Hunger. Und eben die Krass. Zahlen, die 20% derer, die unter 50.000 Dollar verlieren, die lassen Mahlzeiten aus. Das ist die Definition von Food Insecure. Ja. Und diese Kombination, das, was Rüdiger Bachmann gesagt hat, ist richtig. Wir sehen, also es gibt, die Ökonomen sprechen von einem Basket of Goods, also dem Warenkorb, das haben auch wir, wenn sie in den Supermarkt gehen, und dann Milch, Eier, Butter und so weiter einkaufen. Dieser Warenkorb hat sich seit 2020 in den USA 50% verteuert. Und das ist einfach, das sind einfach reale Zahlen. Zusätzlich jetzt noch die zwei Dinge, nämlich tatsächlich das Benzin. Mhm. Massiv, also $4 im Schnitt für die Gallone im Durchschnitt. Das ist für viele Amerikaner unerschwinglich. Selbst im Übrigen für Magerunterstützer. Es gab ein Interview.
Gerade für die.
Genau, es gab im Interview, ein schönes Interview mit dem Äquivalent des Deutschlandfunkes, wo ein Supporter gefragt wurde, wie geht es denn nun aus mit dem Iran-Krieg? Es war vor zwei Wochen. Da gesagt, ja, ich vertraue ihm noch, dass er das löst, aber ich fahre jetzt keinen großen Pickup-Truck mehr und ich faste. In der gleichen Woche Deutschlandfunk-Beitrag, wie Amerikaner mehr Hülsenfrüchte essen sollten. Und da kam im zweiten Satz, es ging erst los wie so eine Konsumentenempfehlung, aber im zweiten Satz, wenn sie sich kein Fleisch mehr leisten können. Und ich glaube, der Punkt, den Rüdiger Bachmann quasi subkutan gemacht hat, hier ist ein ganz wichtiger. Das, was Donald Trump geleistet hat für die Wahl 2024, das war historisch. Er hat eine historische Koalition gebaut, die demografisch für die Republikaner seit 88 fast nicht mehr möglich war. Mhm. Dieses Wunder haben zwei republikanische Präsidenten geschafft. 2004 George W. Bush und dann Donald Trump, diese Koalition zu bauen, derer, die geglaubt haben an ein Amerika, was entweder aussieht wie die 50er Jahre oder die 30er Jahre oder die 80er Jahre, suchen sie sich aus, wo sie hin wollten mit der Zielsetzung.
Trump hat es sogar noch mehr geschafft eigentlich. Trump hat es nämlich geschafft, die wirklich diverseste Koalition aller Zeiten aufzubauen. Er hat bei den Latinos dazu gewonnen. Typischerweise Demokraten. Er hat bei den schwarzen Männern dazu gewonnen. Ja, ja. Typischerweise Demokraten gewählt. Bei den jungen Wählern, bei den Wechselwählern. Er hat eigentlich überall in jeder demografischen Gruppe dazu gewonnen. Deswegen war es so ein wie gesagt, diverser Sieg. Also die einzige demografische Gruppe, bei der nichts geändert hat, waren schwarze Frauen.
Genau. Richtig. Aber die Erzählung, sozusagen, da gibt es nur diese wütenden weißen Männer. Und die wählen den, die hat nie gestimmt. Genau.
Die hat nie so gestimmt. Ja. Die stimmt auch, das bildet das zum Teil die Core, der Kern, Mega. Also, und dann sieht man, wir haben ja immer noch Zustimmungsraten von, je nachdem, wie man misst, 30, 35, 37%, manchmal auch ein bisschen über 40. Und das sind natürlich, das sind oftmals diese Leute.
Ja. Genau. Ein Punkt, auf den ich aber hinaus wollte, ist genau der Punkt. Diese Wählerkoalition interessiert ihn gerade nicht mehr. Warum? Und daran merken wir, wie stark diese Autokratisierung der ältesten Demokratie der Welt vorangeschritten ist. Er hat Berater um sich herum, die ihm sagen, und im Übrigen sieht er das ja auch in den Erfolgen, wie er sein Gewicht bei den Vorwahlen eingesetzt hat, über die verschiedenen Wahlveränderungen, Wahlkreiszuschnitte, Eingriffe in die Wahlen, Poststempelveränderungen. Wir kriegen das Ding schon für dich gedreht. Du musst dich hier gar nicht mehr anstrengen. Und wir erinnern uns, im Wahlkampf davor hat er immer gesagt, sie müssen jetzt einmal wählen und dann nicht mehr. Weil tatsächlich das jetzt keine Rolle spielt. Und das Perfidere kann man noch eine Rolle weiterdenken. Und da sind wir auch beim KI-Thema. Wenn das untere Drittel der amerikanischen Volkswirtschaft quasi nicht mehr zählt, weil sie nicht mehr gebraucht werden, das sind die Visionen von Peter Thiel und Curtis Yarvin, die The Machine. Ja, also dass man diese Unterschicht nicht mehr...
Philosoph und Vordenker, der Wüstere...
So würde er es sich bezeichnen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber lass uns kurz erklären, der düstere Tech-Philosoph, oder?
Genau, kann man das so beschreiben? Genau, die Tatsache, dass, also wenn du diese quasi, wenn du dich feudal aufstellst, neo-royal, mit dem König im Weißen Haus, also nochmal ein grundsätzlicher Bruch mit dem Verständnis Amerikas, besonders um den 4. Juli diesen Jahres herum, und dann diese Arbeiterklasse, die müssen 2, 3 Jobs arbeiten, dann können die im Übrigen auch keinen Widerstand leisten. Wie soll denn das gehen? Da ist Widerstand Luxus. Ja, die müssen irgendwie überleben. Und darüber wird ein anderes Wirtschaftssystem aufgebaut. Im Übrigen noch viel dunkler, der andere Sektor, der gerade im Aktienmarkt wahnsinnig floriert, heute auch wieder ein großer Bericht, sind natürlich die privaten Gefängnisse. Also die
Geo, das war immer schon ein großes Ding in Amerika.
Aber jetzt natürlich, und im Aktienportfolio hat man das natürlich sofort gesehen. Also zwei Dinge in dieser Woche, Rüdiger, ich weiß nicht, wie es deinem Pensionsportfolio geht, sieht man natürlich auch was Gruseliges. Denn die Perversion, wie sich SpaceX die Regeln, die grundsätzlichen Regeln des Nasdaq verändert
hat. Die Weltraumfirma von Elon Musk. Ne?
In der er im Übrigen auch seine ganzen Versagen einmal zusammengezogen hat. Also das passt jetzt, ist es eine Großfirma. Und die ist jetzt in meinem Pensionsfonds drin, in so vielen Pensionsfonds der Amerikaner. Auch das sind nochmal Spiele zwischen exekutiver Macht, technologischer Macht und tatsächlich einer Umschichtung im Wirtschaftssystem, die wirklich bleibende Konsequenzen für Amerika haben werden und vor allen Dingen auch tatsächlich, wie eine Demokratie in diesem Land noch funktionieren kann.
Wenn die Demokraten nicht entsprechend...
Genau. Aber können wir den Gedanken einmal kurz weiterdenken? Wenn diese Vision wahr wird, wenn KI übernimmt, und ich habe das selbst erlebt, ich fand das hochinteressant, die große KI-Euphorie in Amerika ist weg. Und wenn du gerade auch in den roten Staaten oder Bezirken Wahlkampf machst, dann stellst du dich auf die Bühne und kriegst den sicheren Applaus in der Sekunde, in der du sagst, keine weiteren Datenzentren. Wir werden euch vor KI beschützen. Ich habe Eric Schmidt gesehen, den ehemaligen Google-CEO, der ausgebuht wurde vor jungen Leuten, als er die glorreiche KI-Zukunft beschrieben hat, weil die Leute verstehen, das frisst unsere Jobs. Was passiert denn mit all den Leuten, die möglicherweise bald diese Arbeiten nicht mehr haben? Was passiert mit denen?
Na gut, das ist immer die alte Frage. Ist KI sozusagen letztlich sowas wie die Erfindung des Autos, die halt die ganzen Kutschfahrer überflüssig gemacht hat.
Es sind ja nicht nur die Kutscher, es ist ja mehr.
Ja, das ist eben die Frage. Ich glaube, das ist noch nicht, wir wissen das noch nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Wahl, eine gesellschaftliche Wahl. Wir gehen dem nicht sozusagen schicksalshaft entgegen, sondern man muss eben entsprechende Politik machen. Und man muss schauen, dass sozusagen die Leute, also wenn dadurch Arbeit freigesetzt wird, können die andere Dinge machen im Idealfall. Und so haben wir das bisher in der menschlichen Geschichte immer gemacht. Es hat auch immer mit also für die Leute in der Generation, die dann betroffen waren, ging es oft schlecht aus, so, muss man klar sagen. Strukturbrüche sind hart.
Können aber wir sozusagen auch in Deutschland ein Lied von singen?
Genau, ja. Für die Menschheit als Ganzes hat es eigentlich immer gut funktioniert. Wir wissen nicht, ob KI auch reinpasst. Aber was man jetzt schon sagen kann, glaube ich, um es politisch auch zu betrachten, also ökonomisch wissen wir das noch nicht, ob das so eine Technologie sein wird, wie eben die Erfindung des mechanischen Webstuhls oder was ganz anderes. Ja, aber ich glaube, das hängt von Regulierung ab, das hängt von Ausbildung ab, etc. Aber was man, glaube ich, tatsächlich, und das, Sie haben es ja genannt, das finde ich eigentlich spannend, spätestens im Präsident, ich glaube nicht jetzt schon, aber spätestens im Präsidentschaftswahlkampf 2028 wird eine intelligente, demokratische, also jetzt meine ich nicht im kleinen Sinne demokratisch, KI-Politik oder eine Formulierung derselben, ein zentrales Präsidentschaftswahlkampf-Thema werden müssen, glaube ich. Und auch eine Riesenchance. Weil dadurch, Sie haben es angedeutet, können politische Koalitionen komplett neu geschmiedet werden. Plötzlich mag der ein Demokrat, der eben sagt, wir kümmern uns darum, wir regulieren das, wir überlegen eine Maschinensteuer, wie auch immer, was immer dann auch die politischen Programme sein werden, der könnte plötzlich im ländlichen Amerika reüssieren. Weil genau im ländlichen Amerika diese KI-Angst herrscht. Und das heißt, da gibt es mögliche Chancen auf komplett neue politische Koalitionen.
Schau gerade
auf die man gespannt sein darf.
Zu Lukas Vogelsang, weil das ja auch ein Thema ist in Ihrem Beruf, ne? Im Journalismus.
Ja, total.
Das ist ein großes Thema. Und die Angst davor und die Frage sozusagen, was passiert mit denen, die nach unten durchgereicht werden? Und wenn ich so mitkriege, auf welchem Level das mittlerweile ist. Also je nach Modell hattest du ja ganz am Anfang so diese primitiven Gossip-Geschichten, wo völlig klar war, okay, das haben sie sich jetzt irgendwie zusammengeschraubt mit ChatGPT, irgendwie so ein leicht dümmlicher, viel zu freundlicher, viel zu netter Bericht über irgendjemanden, der wieder irgendwas verzapft hat. Heute liest du plötzlich Erwiderungen, neulich passiert, Matthias Döpfner, der eine Entgegnung...
Das kennt er gar nicht.
Bitte?
Das kennt er gar nicht.
Ja, genau. Eine Erwiderung geschrieben hat auf den Vorwurf in der FAZ, dass, ein Mario Vogt, thüringischer Ministerpräsident, einen Text mit Hilfe von KI verfasst hat, einen Gastbeitrag, und dort in der FAZ veröffentlicht. Das haben die dann gemerkt und haben gesagt, machen wir nicht, findet nicht mehr statt. Wir akzeptieren nur noch Texte, die wirklich vom Autor selber sind. Und daraufhin hat Matthias Döpfner, der Chef von Springer, eine Erwiderung verfasst, die sich echt gut las. Und ganz am Ende kam die Pointe, diesen Text habe ich komplett mit Gemini, das ist das Modell von Google, verfasst in wenigen Sekunden. Und der Auftrag war einfach nur, verfass mir eine richtig harte Gegenrede gegen diesen Vorgang bei der FAZ. Und ich dachte, wow, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, das war kein dümmlicher Text, das war ein guter Text, den kann man so nehmen.
Was mich wirklich beeindruckt hat in der ganzen Geschichte, waren ja jetzt die Zeugnisvergaben an den Universitäten in den USA, wo man gesehen hat, dass da eine ganze Generation, die fertig studiert hat, die in ihre Jobs gehen will, plötzlich mit einer Angst groß wird und auch mit einer Angst ins Leben hinausgelassen wird, wie die Zukunft aussieht, weil die Jobs, für die sie angefangen haben zu studieren, gar nicht mehr da sind, weil die einfach von KI übernommen werden. Und deswegen gab es ja auch die großen Buhrufe. Also diese Reaktion hat sonst nur Trump im Madison Square Garden bei der NBA hervorgerufen. Ja. Da wurde gebuht, weil in vielen Reden, wir haben ja auch darüber gesprochen, in vielen Reden wurde über KI gesprochen. Das ist natürlich ein absolutes Tabuthema, weil es wird die KI gelobt und die jungen Menschen, die da sitzen und sagen, wir haben doch, wofür arbeiten wir hier eigentlich? Wofür sind wir hier?
Die haben
die Redner von der Bühne gebuht. Und Bill Maher hat noch einen riesen Bit darüber gemacht in seiner Sendung. Das habe ich mir noch angeschaut.
Ich weiß von Entwicklern im Silicon Valley, die im Moment Überstunden und Sonderschichten schieben, mit dem Ziel, in 6-7 Monaten sich selber überflüssig gemacht zu haben.
Und so ist das.
Also das heißt, du hast dann Leute, die programmieren, jetzt noch programmieren, um am Ende der Maschine beizubringen, wie sie selber programmiert. Und dann brauchst du die alle nicht mehr. Die, die das jetzt programmieren, machen sich selber gerade überflüssig. Das ist nochmal, aber im Journalismus, wie verändert sich das gerade?
Ich glaube, du musst es als Tool akzeptieren. Also du musst schauen, dass du es beherrschst, selber auch, wie es so schön heißt, zu prompten. Und du musst es, glaube ich, als Tool akzeptieren und lernen zu benutzen. Mein guter Freund Andreas Orlov hat ja ein Buch darüber geschrieben, das geht nicht mehr weg, Zukunft mit KI. Und man muss es, glaube ich, sich zu eigen machen, weil das ist jetzt noch die Zeit. Also lernen und dann vor allen Dingen es als Instrument benutzen, besser, schneller zu recherchieren und dann auch so mit der KI zu arbeiten, dass sie auch für dich sauberer und schneller recherchiert. Weil heute, wenn man es ganz rudimentär macht und man gibt, gerade auch im Fußballjournalismus, und man fragt jetzt einfach nur ChatGPT oder Google und da geht es um Spielerkarrieren, da geht es um Zahlen, geht es um Daten, ist es oft noch falsch. Da musst du selber noch gegenchecken. Das wird irgendwann auch vorbei sein, weil die KI dann selber mit sich lernt und dann spricht eine KI mit der anderen und dann werden sie keine Fehler mehr machen. Jetzt vertraue ich der noch nicht bei so Recherchevorhaben, aber auch das wird sich verändern, weil es verändert sich ja galoppierend.
Ich glaube, die Kennzeichenpflicht ist ganz wichtig. Beim Tagesspiegel ist ein ganz ähnlicher Skandal, gerade einer der seniorigen Publizisten und Kommentatoren, der eben diese Kennzeichnung nicht gemacht hat. Und ich glaube, wir sind jetzt noch an dem Punkt, wo man sich eben ehrlich machen muss. Man muss dann vielleicht Herrn Döpfner zugute halten, dass er dann darunter geschrieben hat, mit Gemini geschrieben. Ja, wenn das Menschen nicht tun, dann entstehen natürlich die Dinge, die natürlich dann auch wieder Menschen in Frage stellen oder für junge Menschen auch die Karrierebilder in Frage stellen. Was muss ich eigentlich können? Wie muss ich mich eigentlich verhalten? Und da sind wir wieder bei dem Punkt von Rüdiger Bachmann. Wenn dieser Präsident es schlau angegangen wäre, dann hätte er das mit der Reindustrialisierung tatsächlich auch. Staatskapitalismus scheint er ja auf unterschiedliche Art und Weise zu lieben. Er schneidet sich Golden Shares raus bei der Übernahme von der großen amerikanischen Stahlfirma. Er veräußert Halbleiter an die Vereinigten Arabischen Emirate, um sich dann für sich und Steve Witkoff eine Schnitte rauszuschneiden, das weiter ins Land zu geben oder tatsächlich das dann irgendwo nutzbar zu machen über die protofaschistischen Anzeigen der jungen Menschen, die American Jobs for American People auf dem Department of Labor Konto rumspringen. Das wäre eine Chance gewesen. Aber das ist ja die Werbekampagne der Amerikaner und sie setzen es nicht um. Aber das wäre ja tatsächlich ein Ausgleich. Genau. Und das war ja immer das Teil des Culture Wars. Der Ausgleich ist, dass der gemeine Handwerker, der Plumber, noch genauso viel verdienen wird wie Joe in den 50er Jahren, werden kann.
Aber ich habe noch mal eine Frage an Rüdiger Bachmann. Herr Bachmann, ich fand diesen Gedanken so spannend, den Sie irgendwo geäußert haben, wo Sie sagten, Trump hätte sehr leicht ein sehr erfolgreicher Präsident werden können. Was hätte er tun, vor allem was hätte er lassen sollen?
Das meiste, was er getan hat, hätte er einfach lassen sollen.
Und was heißt denn das? Im Wesentlichen den Job von Joe Biden fortzuführen?
Ja, im Grunde genommen schon.
Warum?
Er hatte zwei Aufträge. Das sieht man, indem man der Wählerkoalition nie gewählt hat. Das eine war tatsächlich, die Lebenshaltungskostenkrise in den Griff zu kriegen. Dann macht man auf gar keinen Fall Zölle. Man fängt auch keine Ölkriege an, sondern man hätte riesige Bauprogramme zum Beispiel
auflegen müssen.
Ja, solche Sachen. Man hätte durchaus durch eine kluge, niederschwellige Zollpolitik in dem einen oder anderen Bereich auch gegenüber China Arbeitsplätze erhalten und schaffen können. Also diese, was er im Grunde genommen Biden schon gemacht hat. Also in diesem Sinne hätte er einfach weitermachen. Und der zweite Mandat, das er hatte, im Grunde um die Grenzen dicht zu machen, die hat ja Biden am Ende seiner Amtszeit auch schon zugemacht, die Grenzen dicht zu halten in dem Falle und vor allen Dingen Banden zu deportieren. Ja, das haben die Amerikaner eigentlich erwartet. Da ist wirklich in der Tat während der beiden Präsidentschaft, glaube ich, zu viel auch kriminelle Energie über die Grenze gekommen. Und da hätte er ansetzen müssen. Das wollten die Amerikaner. Was die Amerikaner nicht wollten, ist, dass die Tante Anna Maria, die seit 40 Jahren ihren Tante Emma Laden da schmeißt, die vielleicht illegal ist, also keine Papiere hat, aber brav ihre Steuern und ihre Sozialabgaben bezahlt, dass die brutal rausgezogen wird, von ihren Kindern getrennt wird. Das wollen die meisten Amerikaner nicht, das wollten die Latinos nicht. Das wollen aber auch die normalen, herzlichen Amerikaner, die ja dann in der Lage sind, ein algerisches Team in ihrer Stadt zu feiern. Das wollten die nicht. Und so ist halt schrittweise die Koalition, die er gebaut hat, weil die waren so besoffen von ihrem Sieg, dass sie geglaubt haben, sie könnten MAGA und Project 2025 sozusagen in Reinkultur umzusetzen. Und dann kamen all diese blöden Dinge wie Iran und Venezuela dann den absurden Krieg mit dem Papst, ja? Also welcher Idiot streitet sich mit dem populärsten Amerikaner,
den es überhaupt gibt? Eine Frage an
Sie, als Experte. Wie kann man das machen?
Ja, habe gelesen, dass es in Washington ein geflügeltes Wort gibt: Alles, was Trump anfasst, wird schlecht. Also ist in diesem Sinne, weil wir in diesem feudalen Bild bleiben, ist er der König Merders. Also alles, was er anfasst, er wird schlecht und gleichzeitig bröckelt ja die Merders Unterstützung in selbst Fall in seinem Lager.
Ein interessantes Wort.
Aus Ihrer Sicht, um es mit Jürgen Klopp zu sagen, ist er noch Präsident?
Naja, er wird vermutlich die Amtszeit überstehen. Mit einer Ausnahme. Es gibt, glaube ich, tatsächlich ein Szenario, wo er das nicht schaffen wird. Und das ist aus Folgendem. Wenn die Midterms tatsächlich so stark verloren gehen, und das ist ein großes Wenn, weil ehrlich gesagt die Umfragen, die Kongress, ich war noch vor einem Monat, war ich sehr zuversichtlich, was die Siegeschancen der Demokraten...
Das ist ein persönliches 16. Finale.
Im Repräsentantenhaus angeht. Aber wenn man sich die Umfragen anschaut, Die werden nicht besser, die werden eher wieder schlechter in den letzten Monaten. Während die Trump-Werte bleiben ungefähr gleich schlecht, aber Demokraten können kein politisches Kapital dafür schließen. Aber angenommen, das ist falsch, kann auch sein, dass diese Umfragen falsch sind. Angenommen, die verlieren den Midterm wirklich, wirklich stark. Und der zweite Grund ist, zurzeit ist in dem Duell um die Nachfolge, Rubio hat irgendwie einen guten Run, ja. Und die einzige Chance, es kann zu einer Situation kommen, wo J.D. Vance seine einzige Chance darin sieht, tatsächlich Präsident zu werden, ist Trump. Und da ist er als Vizepräsident tatsächlich in einer eminenten Rolle, ein Amtsenthebungsverfahren nach den Midterms anstrengend. Grund genug gibt's dafür viel. Wir haben viel Videobeweise, dass Trump vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe seiner Fähigkeiten ist. Also das kann man umdrehen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es im J.D. Vance Lager diese theoretischen Überlegungen, diese strategischen Überlegungen gibt. Das erfordert natürlich, dass er mega umpolt. Das kann nur passieren nach einer riesen vernichtenden Niederlage, sonst würde er das nicht schaffen. Aber das könnte J.D. Vance einziges Chance auf das Präsidentschaftsamt tatsächlich sein.
Ich schaue gerade zu, Katrin Klüger-Eschbruck.
Also klar, Vance, ich sage nicht, dass das passieren wird.
Schon klar.
Als Szenario kann man sich das mal überlegen.
Ja, was ich immer wieder höre, ist, Vance hat also mit großem Abstand nicht das Charisma, das Trump hat.
Genau.
Ja, diese Energie. Am Ende ist dieser Mann ja auch einfach ein Entertainer. Ja. Muss man so sagen.
Und überhaupt ist Rubio zurzeit der populäre der beiden.
Naja, weil er noch die Brücke bauen könnte zu den Republikanern, die jetzt gerade überlegen. Und das hat man eben kleinen Aufbäumen der letzten zwei Wochen gesehen, als es um den Slush Fund ging. Ne, wie man tatsächlich die Vergehen des 6. Januars auf eine sehr perfide Umdrehungsart und Weise wieder entlohnen könnte vom Staat. Das wollten auch republikanische Senatoren nicht anfassen, selbst wenn sie was davon gehabt hätten. Das war ihnen politisch zu heikel. Also über diese ganz eklatanten, korruptiven Dinge hat man schon gesehen, dass sich Republikaner beginnen, Gedanken zu machen über die Zukunft der Partei nach Trump, weil J.D. Vance tatsächlich, der hat fünfmal seinen Namen geändert, nichts finden die Amerikaner inauthentischer als sowas. Wer ist dieser Mann?
Absolut. Ne?
Nicht sehen, wie quasi diese auf die Tech-Bros zugeschnittene Art und Weise die Rettung für das Land sein könnte.
Ja, und dann auch die Nähe zu Peter Thiel.
Absolut.
Und so weiter.
Genau, das Geld her.
Mit der KI.
Meinst der Erfinder von J.D. Vance.
Ja. Genau, der Widerstand gerade im ländlichen Amerika für KI, gegen KI, das spricht auch eher gegen diese Thiel-Männer-Freundschaft von J.D. Vance. Kann natürlich sein, dass er noch versucht, ihn fallen zu lassen. Aber das spricht halt gegen ihn. Und insofern, aber er will Präsident werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Der hat den Ehrgeiz, insofern wer weiß.
Wir haben wirklich nur noch ein paar Minuten, aber mal die Frage, berührt und bewegt die Amerikaner in irgendeiner Form dieses gigantische Ausmaß an Korruption?
Ja, unbedingt.
Weil, was passiert in deinem Umfeld des Präsidenten? Also du gehörst doch zu diesen 9, 10, 11 Menschen, die wissen, was der gleich sagen wird.
Genau.
Der sich hinstellen wird und sagen wird, okay, ich habe ein Abkommen. Ich habe kein Abkommen.
Teil.
Ein halber Satz reicht, um ein Land wie Mexiko komplett aus der Bahn zu werfen.
Aktienmärkte reagieren immer auf News. Das ist, was Preise bewegt. Ja? Und wenn du in der Lage bist, die News selber zu machen so. Und immer eine halbe Stunde vorher zu wissen, was die News sein werden, bevor es die anderen wissen so. Und darauf entsprechend am Aktienmarkt oder überhaupt an den Finanzmärkten handeln kannst, das ist eine Gelddruckmaschine. Das ist Nummer eins. Und das Nummer zwei, wenn du ständig Kriege irgendwo anfängst, dann kannst du natürlich in deinem Umfeld alle möglichen Defense Contracts vergeben. Ja.
Und dafür gibt's kannst sagen, wer die Waffen baut.
Genau. Wer die Waffen baut und als Familie entsprechend investiert.
Ja, ist schon klar. Gibt's eine Zahl? Also ist es Trump selber, der sich da... Er selber oder ist also es sein engstes
diese Kombination
Umfeld?
Anders nochmal, gefragt, wie reich ist Barron? Die schöne Kombination war ja vor zwei Wochen, als tatsächlich Donald Trump offenlegen musste, in welche Aktien er investiert hat. Und es waren genau die. Es waren genau die Firmen, die groß profitiert haben von Pentagon-Großaufträgen.
Über welche Dimensionen reden wir da?
Das war ein dickes Portfolio. Ich weiß nicht, ob wir schlussendlich eine finale Zahl hatten. Aber die Tatsache, dass die Verquickung zum Beispiel in Palantir, wo 350 Millionen Milliardenverträge abgeschlossen sind über mehrere Jahre, muss man dazu sagen. Aber dass da die Entscheidungsmacht beim Präsidenten liegt, der tief investiert ist, das haben wir übrigens natürlich auch beim Käfigkampf gesehen. Da gab es die schönen Memorabilia-Coins, die im Preis lag ich. Das waren tatsächlich, das sind physische Münzen mit dem Präsidenten unterschrieben, dem Chef Dana White der UFC. Ja. Wer verwaltet das Einkommen über diese Gadgets oder diese Memorabilia-Coins, das verwaltet auch wiederum der Sohn von Witkoff. Wow. Wenn wir sehen, nochmal in der letzten Aprilwoche, da ging es erst los mit einer Krypto-Deregulierungskapazität, wo die großen KI-Firmen jetzt über Krypto neue Innovationen finanzieren können. Das macht Liquid Wer, die Erebor Bank von Peter Thiel. Umgekehrt sehen wir dann, wie ein Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, sich hinstellen muss, den Präsidenten verteidigen muss für sein Aktienportfolio und sagt, wir müssen natürlich am Aktienmarkt mitspekulieren. Wie sollen wir sonst unsere Familien durchbekommen? Bei Diäten, von denen deutsche Abgeordnete tatsächlich nur träumen können, wenn wir gerade um Diätenbeschränkungen reden. Also diese Verquickung von tatsächlich dem Zugang von Informationen, der Ausnutzung der Macht für die eigene Bereicherung. Ach, im Übrigen, wer verwaltet nochmal wer verwaltet und macht den entsprechenden Druck auf den Senat, jetzt eine Krypto-Regulierung tatsächlich voranzutreiben und im Juni noch unterschreiben zu lassen? Mhm. Das macht natürlich der Sohn von Howard Lutnick.
Dem Handelsminister.
Genau, der leitet jetzt für seinen Vater, Cantor Fitzgerald. Und das nicht ist die große Funnel für die 250 Millionen Dollar, die quasi nochmal Lobbying-Arbeit im Vorwahlkampf machen sollen für alle Menschen, die dann in einen Kongress reinkommen sollen, um die Deregulierung des Kryptomarktes voranzutreiben. Was natürlich von vornherein diese Regierung wollte. Es geht primär um die Bereicherung der eigenen Familie, das reichste Kabinett in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und dann eben...
Und genaue Zahlen kennen wir halt deshalb nicht, weil die Behörde, die ja eigentlich dafür zuständig ist, alles das aufzudecken, nämlich die SEC, die ist natürlich im Sinne der Unified Executive Theory, ist natürlich abhängig von Trump und mit Leuten besetzt, die Trump komplett hörig sind. Und insofern wissen wir das nicht. Das werden wir erst.
Einer der größten Kryptolobbyisten in der Geschichte der USA, das ist der SEC-Chef.
Das werden wir erst vielleicht dann, wenn die Demokraten den Midterms gewinnen sollten, da wird es dann Untersuchungsausschüsse im Haus geben, noch und nöcher. Und dann werden wir vielleicht auch ein bisschen mehr über diese Zahlen hören. Mich würde es nicht verwundern, wenn wir über mehrere Milliarden Dollar
sprechen. Ein letzter Punkt noch. Die Autorin M. Gessen hat genau einen solchen Artikel in der New York Times geschrieben, als Empfehlung für die Demokraten, sich jetzt reinzulehnen in diese ganze Korruption. Also es ist genau das Ungarn-Beispiel. Und das ist ja der Umkehrschluss. Der Punkt ist, die MAGAs haben gelernt von Orban. Jetzt müssen sie lernen, jetzt müssen die Demokraten von Peter Madja lernen. Korruption als allererstes. Er zieht dir dein Geld aus der Tasche. Du bist arm, weil Trump reich ist. Das muss eine ganz große Botschaft werden.
Das Problem ist nur, damit sind wir auch am Ende, wenn man den Amerikanern zuhört, dann sagen die, gut, das Thema gibt es bei den Republikanern, aber bei den Demokraten genauso. Es ist unfassbar viel Geld in der amerikanischen Politik und das macht alles kaputt. Und deswegen haben sie auch keinen Glauben mehr an diese Politik. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war's für heute und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Montag ausnahmsweise schon wieder 22:15 Uhr. Bis dahin. Tschüss.